Hab ich nun grauen oder grünen Star?
Wird mein Auge bei der grauen Star-OP gelasert?
Oder wird das Auge rausgenommen?
Also mein Augenarzt sagt, ich habe den grauen Star, aber warum kann ich denn dann plötzlich deutlich besser lesen, sogar ohne meine Lesebrille?
Kommt der graue Star wieder?
Fällt die Linse denn raus, wenn ich mich bücke?
Wann muss die Linse wieder ausgetauscht werden?
Und hinterher brauche ich dann keine Brille mehr?
Diese Frage und mehr werden wir heute versuchen zu beantworten.
Herzlich willkommen zu Ophthalmania, unserem Podcast über die Augenheilkunde. Heute zu der Folge Katarakt. Wir freuen uns ganz besonders, heute einen speziellen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich unseren Chefprofessor Hörauf. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute bei uns sind.
Hallo, ein spezieller Gast vielleicht schon, aber kein Spezialist für Katarakt eigentlich, sondern für Netzhaut. Aber vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, um die Dinge einfach erklären zu können.
Dann sind wieder dabei die Nina.
Hallo,
der Mohammed.
Hallo.
Und ich, Patricia.
Ja, dann können wir eigentlich schon starten mit dem Thema, denke ich. Zunächst erstmal ganz kurz zum Historischen. Katarakt, das Wort, Kataraktos, die männliche Form, das kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich schnell fließendes Wasser oder auch Wasserfall. Und dieses schnell fließende Wasser wird einfach damit verglichen, dass das auch so weiß dann erscheint wie eine mature Katarakt. Und die weibliche Form, Katarakta, aus dem Lateinischen, heißt herabstürzend, also so wie der graue Star dann irgendwann, wenn er immer mehr eintrübt, irgendwann auch herabstürzt. Und der graue ist natürlich nicht der grüne Star und für den Laien kann man sich das auch merken, dass wenn man in die Augen reinschaut bei älteren Patienten zum Beispiel, dass das Ganze grau erscheint. Und Patricia, vielleicht möchtest du ja noch mal ganz kurz was zur Epidemiologie der Katarakt erzählen.
Ja, da können wir sagen, dass die Katarakt immer noch die häufigste Erblindungsursache weltweit ist, also wenn man alle Länder zusammennimmt, obwohl es eben eine Therapie gibt. Und wenn man nur alt genug wird, dann bekommt jeder irgendwann eine Katarakt. Es ist damit auch die häufigste Operation weltweit, auch in Deutschland die häufigste OP, die durchgeführt wird. Und Professor Hörauf, können Sie uns vielleicht erzählen, was die Patienten schildern? Also womit kommen die? Was erzählen die uns, was sie für Symptome haben?
Patienten mit einem grauen Star äußern typischerweise verschwommen sehen, Nebel sehen, manchmal monokulare Doppelbilder, das sind Doppelkonturen, dann Blendungsempfindlichkeit, dass die Farben blasser werden, dass die Dunkeladaptation, wenn man in dunklere Räume geht, länger dauert. Dann haben sie manchmal das Gefühl, aber das sind nur ein Teil der Patienten, wo der Linsenkern trübt, der dann wie eine Sammellinse wirkt, dass die in der Nähe plötzlich besser wieder lesen können. Das hält dann für eine gewisse Zeit an, nimmt dann manchmal auch extrem zu und kann dann auch mit einer Brille nicht gut und befriedigend ausgeglichen werden. Das wären so die Symptome. Ich wollte zum Historischen noch was sagen, das ist tatsächlich so herabfallend. Mhm. Klar, die Griechen, die haben echt gedacht, das kommt vom Gehirn aus und fällt herunter dann so. Das ist zur Etymologie ganz interessant. Und tatsächlich ist der graue Star wirklich eine Schande, dass das halt immer noch einer der häufigsten oder die häufigste Erblindungsursache weltweit ist. Das ist halt schon schwer in den Griff zu kriegen, vor allem Entwicklungsländer haben das ja teilweise in sehr jungen Jahren und da hängt es wieder mit der Ernährung zusammen, mit der Mangelernährung. Und da ist es wirklich so, dass die Augen tatsächlich weiß erscheinen, was wir heute bei irgendwelchen Patienten sehen, die ganz, ganz spät kommen, die relativ indolent vielleicht sind.
Selten als Operator
oder vielleicht mal aus Altersheimen, die keinen Zugang zum Arzt haben. Ja. Das fällt einem ja wirklich schon auf und der Star kommt von Starren, vom starren Blick. Und wenn jemand am grünen Star erblindet, beim erhöhten Augeninnendruck, dann sieht man ja das Auge nicht grün. Aber trotzdem, die haben auch einen starren Blick. Und daher kommt das Star mit Starren.
Ah.
Aber nur mehr so als Ausflug.
Ja.
Aber es ist ganz spannend, dass man nochmal über die Begrifflichkeiten nachdenkt. Ja, wo es überhaupt herkommt.
Ja, Patricia, magst du denn zu deinem Lieblingsthema MVO nochmal kurz was zum grauen Star sagen?
Ja, die Augenlinse entwickelt sich aus dem Ektoderm, also aus einer der drei Schichten, die wir in der Embryologie so typisch kennen, und zwar in dem Bereich über dem Augenbecher. Und schon im ersten Fetalmonat ist es so, dass sich die Mesodermschicht einstülpt und hieraus entwickelt sich dann später die Iris und die Hornhaut. Und zwischen Ektoderm und Augenbecher entsteht dann das Linsenbläschen. Dann kann man sagen, dass prääquatorial die germinative Zone besteht. Also hier liegen die Zellen, die eben auch noch proliferieren können, die mitotisch aktiv sind. Und dann wandern die Zellen weiter nach hinten am Äquator entlang. Und auf diesem Weg differenzieren sie dann zu den Linsenfasern. Und dabei ist es so, dass sich die Fasern immer von außen anlagern. Das heißt, das Allerjüngste, also der embryonale Kern, liegt innen. Und im Laufe des Lebens lagern sich die Schichten dann von außen an. Diese Schalen geben Wasser ab und dadurch wird es immer dünner und der Linsenkern bildet sich dann insgesamt. Und die Rindenschichten wachsen lebenslänglich weiter. Und damit nimmt die Linse dann im Laufe des Lebens an Größe zu und der Kern wird immer härter.
Ja, und welche Risikofaktoren oder Ursachen können wir eigentlich nennen für die Entstehung des Graustars? Das ist natürlich auch nochmal, wie Sie gerade schon gesagt haben, so ein bisschen gebunden wahrscheinlich, in welcher Region man lebt. Also natürlich in den eher ärmeren Ländern oder Kontinenten dann auch eine Mangelernährung, die zum Beispiel früh zum grauen Star führt. Aber so generell zum Beispiel hier in Deutschland oder in Europa?
Ja, also wir haben ja hauptsächlich, sehen wir den primären grauen Star, also senile Katarakt. Und dann gibt es aber kongenitale Katarakt, angeboren, auch bei kleinen Kindern dann auch echt einen Notfall zu operieren, möglichst schnell, damit sich keine Sehschwäche entwickelt. Bei den älteren Patienten hat man Zeit, aber man wartet halt nicht mehr so gerne, dass der Linsenkern extrem hart ist, weil dann ist die OP-Technik, die wir bevorzugen, vielleicht nicht mehr die ganz korrekte. Aber zu den Ursachen noch weiter sekundär, da gibt es schon eine Menge Systemerkrankungen, die sowas machen können. Es gibt seltene Sachen wie Galaktosämien und Speichererkrankungen. Dann gibt es halt auch teilweise Embryopathien, die sowas machen können, Röteln, Mumps. Und dann gibt es Systemerkrankungen wie Diabetes mellitus, die häufiger damit assoziiert sind. Aber auch Atopiker haben eine Neigung dazu, Neurodermitis. Da gibt es spezielle Unterformen vom grauen Star, wie man die Formen dann nennt. Syndermatotika und so weiter, dann bestrahlungsassoziiert. Also wenn jemand eine Bestrahlung in Augennähe bekommt oder bekommen muss bei Tumorerkrankungen.
Die Linse ist ja auch die allersensibelste Struktur im ganzen
Körper.
Das
geht manchmal relativ schnell, genau. Ansonsten ist aber auch die Myopie durchaus mit Katarakt assoziiert. Ist deutlich häufiger und auch in jüngeren Jahren schon als bei normalsichtigen Patienten. Und ansonsten gibt es halt noch ein paar seltenere Erkrankungen, aber das sind diese Glucose-6-Phosphate, Hydronasemangel und solche Dinge. Genau.
Rauchen generell wird ja auch noch irgendwie damit so ein bisschen in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht.
Ja, tatsächlich, ist Rauchen ist ja für viele ein Risikofaktor, für das unter anderem auch. Aber was noch ein wichtiger Punkt ist, den hatte ich noch vergessen, ist tatsächlich Augenerkrankung selbst, also eine Entzündung im Auge, Uveitis, Iritis. Die Patienten kriegen schneller einen grauen Star. Auch Patienten, die schon mal eine Glaskörperoperation hinter sich hatten oder auch nach Glaukomoperation, geht die Linsentrübung dann schneller vonstatten. Und das häufigste Medikament, was einen grauen Star macht, ist Cortison. Das haben wir noch ganz vergessen. Und das ist ja nicht selten Therapieansatz bei rheumatischen Erkrankungen und Ähnlichem.
Und warum trübt die Linse überhaupt ein?
Genau, da können wir nochmal ganz kurz zurückkommen, so ein bisschen zu der Embryo, die du schon bereits erklärt hast. Also wir sind wieder beim Alterungsprozess und haben diese germinative Zone, also wo sich die Zellen teilen. Und diese epithelialen, prääquatoriellen Zellen vor dem Äquator teilen sich, schwellen und differenzieren sich dann weiter und wandern nach zentral. Und dadurch wird die Linse immer kompakter und es entstehen immer mehr zentrale Fasern. Und dadurch trübt das Ganze nach und nach, weil es einfach lebenslang weiter stattfindet, ein.
Also genau wusste man es bis vor ein paar Jahren nicht. Und eigentlich haben sich da immer noch die Wissenschaftler, die Grundlagenwissenschaftler, die Zähne ausgebissen. Bis vor 2 Jahren kam jetzt ein Paper raus, dass eine Destabilisierung der Linsenproteine stattfindet. Oh. Und das sind die neuen Erkenntnisse dazu. Aber genau, das gibt es da noch nicht. Und es gibt leider noch keine Tropfen beim Hund. Sollte es ja welche geben, das wurde auch vor ein paar Jahren publiziert, dass graue Starentwicklungen rückgängig gemacht wurden, aber die gibt es nach wie vor beim Menschen noch nicht.
Das wäre natürlich spannend, wenn man nur noch Tropfen muss, dann operieren. Wobei wir ja ganz gerne operieren. Zur Anatomie nochmal ganz kurz für die, die jetzt gerade nicht die Vorstellung haben, wo genau die Linse überhaupt sitzt. Ganz, ganz, ganz kurz, grob anatomisch. Die Linse sitzt hinter der Regenbogenhaut, also in der Hinterkammer und hängt an den Zonulafasern und da die wiederum am Ziliarmuskel befestigt ist. Und wie funktioniert eigentlich nochmal die ganz normale Akkommodation, wenn wir in die Ferne oder in die Nähe schauen? Patricia, vielleicht magst du das nochmal kurz.
Der junge Patient kann ja gut akkommodieren, wie du sagst, also in der Ferne und in der Nähe scharf sehen. Und es funktioniert so, wenn ich in die Ferne schaue, dann ist mein Auge entspannt, das heißt, mein Ziliarkörper ist entspannt. Dadurch werden die Zonulafasern gestrafft und die Linse flacht ab. Und wenn ich dann in der Nähe schaue, spannt sich der Ziliarkörper an. Dadurch wiederum entspannen sich die Zonulafasern, die werden locker und damit geben sie der Linse die Möglichkeit, dass sie konvex wird, also dass sie sich abkugelt und mit dieser kugeligen Form hat sie eine höhere Brechkraft und damit kann ich dann in der Nähe sehen, also ich akkommodiere dann für die Nähe. Und genau, jetzt haben wir einmal darüber gesprochen. Dann, Professor Hörf, haben Sie vorhin schon die verschiedenen Formen der Katarakt angesprochen. Was kann sich dann eintrüben, also welche Formen gibt es denn?
Ja, das ist einmal die Rinde außen. Dann die Kapsel, also die unter der Kapsel gelegene Schicht, das Epithel, das subkapsulares Posterior heißt es dann, oder Anterior viel seltener. Und dann halt der Kern, der Linsenkern, der dann diese Myopisierung macht. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, das ist ja der Grund, warum wir Alterssichtigkeit kriegen und dann keine Akkommodation mehr haben, weil der Linsenkern so starr wird, dass der die kugelige Form nicht mehr annehmen kann. Und leider gibt es da ja noch nicht wirklich eine gute Therapie, wenn man ehrlich ist. Es gibt eine Menge Ansätze, aber so eine tolle Therapie der Alterssichtigkeit gibt es ja noch nicht. Das erkennt man ja daran, dass die meisten Augenärzte doch noch eine Brille tragen, muss man sagen. Und was in dem Zusammenhang auch interessant ist, fast knapp 1 Milliarde Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zur Korrektur der Alterssichtigkeit, zur Presbyopie-Korrektur. Das ist noch viel schlimmer als eigentlich, dass nicht viele am grauen Star operiert oder nicht ausreichend Patienten am grauen Star operiert werden können. Aber es gibt wirklich einen ganz großen Teil der Bevölkerung, die keinen Zugang zu einer simplen Lesebrille hat.
Das ist eigentlich unvorstellbar, wo wir das hier an jeder Tankstelle kaufen.
Ja, ja.
Und zum Reifegrad der Katarakt, da gibt es ja so viele verschiedene Begriffe, sowas wie Provecta, Matura. Können Sie dazu noch mal was erzählen?
Ja, gibt es eine Menge Einteilungen, auch nach der Farbe wird die Linse gern eingeteilt. Aber im Grunde ist es immer eine Assoziation zur, wie trüb ist sie, wie dicht ist sie, und es ist immer alles eine subjektive Einteilung, das muss man schon sagen. Also beginnende Trübung würde man als Katarakta incipiens bezeichnen, eine fortgeschrittene Trübung als Katarakta provecta und dann, wenn es noch trüber wird, so weiß, wie wir es vorher beschrieben hatten, ist Katarakta matura. Dann gibt es aber manche, die meinen, noch eine Katarakta prämatura beschreiben zu müssen und dann eine Hypermatura. Und wenn dann der Linsenkern aber so hart wird, dass er in der verflüssigten Rinde nach unten absinkt, dann ist eine Katarakta intumescens. Das ist eine absolute Rarität, ich habe das einmal oder zweimal gesehen bisher. Gibt es jetzt doch noch nicht so oft. Was wir vorher als Ursachen vergessen hatten bei den Linsentrübungen ist Trauma. Das ist gar nicht so selten.
Oh ja,
Schlag
stimmt,
aufs Auge, ja. Squashball zur unrechten Zeit am unrechten Fleck.
Macht ja auch so eine typische sternförmige Katarakt.
Genau, also das kann eben dann auch die Zonulafasern schädigen, aber auch die Linse.
Und wenn wir so eine ganz, ganz trübe Linse haben, also Matura oder Hypermatura oder Intumescenz, haben wir auch nochmal ein bisschen Risiko, wenn das Ganze sich verflüssigt, dass man zum Beispiel so ein fakulytisches Glaukom als Risiko hat.
Auch eine Rarität, aber ist richtig, genau.
Sehr, sehr selten.
Ja, genau, wenn es dann zu stark verflüssigt und dann die Rinde, die Kapsel sich öffnet und dann Protein austritt, dann kann das dazu führen, dass der Augeninnendruck ansteigt und dass Entzündung sich im Auge entwickelt.
Das trabeke Maschenwerk verstopft wird.
Genau.
Oder auch so ein phakomorphes Glaukom, wo die Linse ganz, ganz dick wird, gibt es ja irgendwie auch noch.
Aber eine ganz wichtige Information ist eigentlich diese Bezeichnung der Linsentrübung oder Einteilung für einen Operateur. Weil manchmal ist es auch hilfreich zu wissen, Katarakta brunescens, also braune Katarakt oder Katarakta nigra, schwarze Katarakt, weil das zeigt einem, wie viel. Wir versuchen ja die Linse später mit einem Ultraschall zu zertrümmern. Wie viel Leistung muss ich aufbringen? Geht das überhaupt noch mit einer Ultraschalltechnik? Oder muss ich vielleicht eine alte Operationstechnik wählen, weil die Linse so hart ist, dass es nicht mehr funktioniert? Und da gibt es eben auch diese Einteilung nach Farben, nach nach Härtegrad ist ja eigentlich hauptsächlich informativ für den Operateur.
Haben Sie schon mal so eine Katarakta nigra gesehen?
Ja, haben ja auch viele operiert schon. Katarakta nigra schon. Und
so richtig schwarz.
Ja, Katarakta rubra ist keine Seltenheit. Das gibt es ja öfter, also gerne mal aus dem sehr ländlichen Raum oft, dass Patienten ewig lang warten, bis sie mal zum Arzt gehen. Nee, das schon. Ja, gibt es selten, aber gibt es. Und da erreicht man dann manchmal auch die Grenze, selbst mit der Phakoemulsifikation, selbst mit den neuen tollen Phakotechniken, geht es dann manchmal nicht mehr.
Und die Form der Katarakt kann man ja auch nochmal so ein bisschen, also die wir gerade besprochen haben, was jetzt wo eintrübt an der Linse und wie das Ganze entsteht. Wir hatten ja schon gesagt, zum Beispiel bei einer traumatischen Katarakt entsteht das Ganze eher so sternförmig, Alterskatarakt ist eher so kortikonukleares, also Rinde und der Kern, was dann eintrübt. Durch Cortison, was für eine typische Katarakt entsteht zum Beispiel so eher?
Also auf Deutsch hintere Schalentrübung, auf Lateinisch Katarakta subcapsularis posterior. Also auf der Rückseite der Linse, das hat die Eigenheit bei der OP, dass man sich ein bisschen vorkommt wie ein Fensterputzer am Schluss, dass man, wenn die Linse entfernt ist eigentlich im Grunde, dann ist die hintere Schale, die Kapsel noch trüb. Und die muss man dann vorsichtig polieren und da muss man aufpassen, dass einem die nicht kaputt geht, weil genau da die Trübung sitzt. Die kann auch innerhalb kurzer Zeit ablaufen. Und die Patienten können tatsächlich sagen, innerhalb von 2-3 Monaten sehe ich ganz schlecht und das macht auch eine extreme Blendempfindlichkeit. Das ist diese hintere Schale, die geht sehr schnell.
Und dann gibt es ja noch so ganz spezielle, zum Beispiel so kristalline Katarakte, die so richtig schön glitzern. Die nennt man ja auch Christmas Tree. Nina, kannst du uns da vielleicht noch was zu erzählen?
Genau, das kann bei so einer Myotonen-Dystrophie entstehen. Also wir haben ja noch mehrere Katarakte, die so ganz spezielle Namen haben, die man eigentlich dann auch nicht so häufig sieht. Die Snowflake-Katarakt wird noch eine Katarakt genannt, die so viele kleine Schneeeinlagerungen, kann man sich vorstellen, weißliche Einlagerungen hat. Das kann zum Beispiel bei einem sehr unkontrollierten, akuten Diabetes entstehen. Oder auch so eine Sunflower-Katarakt durch einen Morbus Wilson, so ein Wilson-Disease. Oder auch eine Oil-Droplet-Katarakt durch einen posterioren Lenticonus, wenn die Linse hinten so eine Auswölbung hat, die einfach angeboren ist. Und bei der kongenitalen Katarakt, man muss ja sagen, das haben schon 0,4% der Neugeborenen. Da muss man dann halt immer abwägen, wann das Ganze operiert wird und wie stark die ausgeprägt ist, weil man einfach die Gefahr der Amblyopie hat. In den ersten Monaten, wenn man das operiert, belässt man das Auge meistens ohne Linse, also aphag. Und das Ganze wird auch nicht wie eine normale graue Star-Operation operiert, sondern eher wie so eine Linsenmassenabsaugung, dass man das Ganze, weil die Linse ja noch ganz weich ist, einfach vorsichtig entfernt. Und diese Patienten müssen ganz viel nachkontrolliert werden. Also natürlich müssen die refraktioniert werden und den Linsen angepasst werden. Und man muss aufpassen, dass die kein sekundäres Glaukom entwickeln, wo das Risiko sehr, sehr hoch ist.
Und beim Erwachsenen, ab wann operieren wir denn die Katarakt? Wenn wir jetzt die Indikation stellen, ab wann wird operiert? Was würden Sie sagen?
Sobald die Leidensdruck haben. Also ich würde keinen nicht leidenden Patienten gern zu einer OP überzeugen, wenn es nicht sein muss. Und die Indikation entscheidet eigentlich der Patient. Man muss ihnen vielleicht klar machen, dass wir heute eben nicht mehr warten, bis sie so ganz hart ist und bis die Sehschärfe so ganz schlecht ist, weil dann die Technik ein bisschen schwieriger wird. Das ist aber selten der Fall. In den meisten Fällen kommen die Patienten ja in Stadien, wo sie gut mit Phakoemulsifikationstechnik operiert werden können. Und da ist der Zeitpunkt nicht so entscheidend. Da ist mir wichtig, dass der Patient wirklich Leidensdruck hat. Weil es sind zwar die Risiken selten, aber sie können auftreten und wenn sie einen Patienten ohne Leidensdruck operiert haben und der hat eine Komplikation, dann geht er die weniger gern mit als ein Patient, der vorher wirklich Leidensdruck hatte.
Und manchmal gibt es das ja irgendwie auch, dass wir beim Glaukompatienten dann doch irgendwie sagen, wir machen eigentlich eine Clear Lens Extraction.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich im Prinzip, weil beim Teil der Patienten nur auf die graue Star-Operation der Augeninnendruck schon sinkt, weil wir wissen, dass wir bei vielen Glaukom-Operationen eh einen grauen Star bekommen, sozusagen als Vorbereitung auf die Glaukom-OP. Wenn jemand einen erhöhten Augeninnendruck hat, den wir durch Tropfen nicht in den Griff kriegen. Und dann kann man teilweise wirklich erleben, dass durch die Vertiefung des Kammerwinkels, durch die Vertiefung der Vorderkammer, die ja nach der Kataraktoperation stattfindet, der Abflussweg sich verbessert und dadurch der Druck sinkt um ein paar Millimeter Hg. Den Effekt sollte man auch unbedingt nutzen. Und wenn man möchte, kann man natürlich die graue Star-Operation ganz hervorragend mit minimalinvasiven Glaukom-Techniken kombinieren. Deswegen ist das ein ganz probates Mittel, muss man halt erklären und mit dem Patienten besprechen.
Ja, also wir müssen einfach ganz genau mit dem Patienten alles davor
besprechen. Ist immer am Schluss eine individuelle Entscheidung. Und in dem Fall kann es tatsächlich Sinn machen, eine Katarakt-OP vorzuziehen und nicht aus Gründen der Linsentrübung zu operieren.
Dann kommen wir jetzt eigentlich schon, würde ich sagen, zur Therapie der grauen Star-Operation so ein bisschen. Ne? Also ganz, ganz früher kann man ja nochmal sagen, also schon seit über 2000 Jahren hat man ja die Katarakt auch schon operiert, mehr oder weniger. Da gab es ja die sogenannten Starstecher und die kamen dann mit so einer spitzen, heißgemachten, sterilisierten Nadel und haben einfach die Linse nach hinten in den Glaskörperraum geschubst. Das nennt man ja Couching. Und dann wurden die Patienten halt mit diesen dicken Starbrillen versorgt. Haben wir hier bestimmt noch irgendwo ausgestellt. Und ja, heutzutage machen wir das ja zum Glück anders. Also man hat das Ganze ja dann entwickelt, dass man dann erstmal intrakapsulär operiert hat, also die Linse als Ganzes rausgeholt hat. Und heutzutage genau, macht man das Ganze extrakapsulär. Und man kann auch verschiedene Betäubungen bei der grauen Star-Operation anwenden. Wie wählen Sie die Betäubung bei dem Patienten? Also wie würden Sie da mit dem Patienten das vorher besprechen?
Also das ist ganz abhängig auch wieder vom Patienten selbst und vom Schwierigkeitsgrad der OP. Wenn das eine normal einzuschätzende Operation ist mit einem normalen Schwierigkeitsgrad, dann kann man das sehr, sehr gut in örtlicher Betäubung operieren. Und örtliche Betäubung unterscheidet sich schon einmal in eine Para- oder Retrobulbär-Anästhesie, wo man eine Betäubungsspritze neben das Auge gibt. Und dann hat man halt auch ein Auge, was ruhig steht und was, wo der Patient definitiv gar nichts merkt dann bei der OP. Oder sie machen Tropfanästhesie, wo der Patient natürlich ein bisschen Licht noch wahrnimmt, wo er schon das Brennen am Anfang merkt, nochmal der betäubenden Tropfen und vielleicht die Desinfektion ein bisschen merkt und ein bisschen mehr mitbekommt, aber es ist nicht schmerzhaft. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Es gibt Patienten, die fühlen sich sehr geblendet dadurch und ich würde das auch nicht einem Operationsanfänger empfehlen, in Tropfanästhesie zu beginnen, sondern eher in einer normalen, vernünftigen Lokalanästhesie, weil das ruhige Auge ruhig steht. Aber das ist am Schluss eine individuelle Entscheidung, wo sie dem Patienten gegenüber sitzen und das Gefühl haben müssen, ist er eher für Tropf, ist er eher für eine Lokalanästhesie in Form von einer Spritze neben das Auge oder soll er vielleicht eine Sedierung dazu haben? Ich bin jetzt kein so ein Freund von Sedierung, weil es bei Sedierung auch mal paradoxe Reaktionen geben kann, wo die Patientin dann oder Patienten schwer ansprechbar sind und dann sich bewegen können. Das ist zwar jetzt nicht so oft, dann gibt es noch die Kombi, wo man Sedierung während der örtlichen Betäubung macht. Also oder für mich dann ganz klar halt einfach die Larynxmaske in einer kleinen Allgemeinanästhesie. Das ist für Patienten, die tatsächlich nichts mitkriegen wollen. Der Nachteil der Lokalanästhesie selbst ist, wenn Sie eine Spritze neben das Auge geben, haben Sie das Risiko einer retro- oder orbitalen Blutung überhaupt. Und die kann natürlich die Blutung dann auf den Sehnerv drücken und bis zur Erblindung führen, wenn man das nicht entlastet. Und deswegen ist die Patientengruppe mit einer doppelten Plättchenhemmung, einer Antikoagulation ein bisschen eine Problemgruppe, weil die graue Star-OP selbst, da besteht kein Risiko für Blutung und da würde man eher ein Embolierisiko oder ein kardiovaskuläres Risiko eingehen, wenn man sowas absetzt. Deswegen kann das ein Entscheidungsgrund für Tropfanästhesie oder Narkose sein sogar. Während wenn Sie eine Parabulbär-Anästhesie machen, dann kann man das mit ASS sicher gut machen, aber doppelte Pläppchenhemmung oder eine Antikoagulation, da wäre ich dann doch mit einer Retrobulbär-Anästhesie zurückhaltend. Und das kann halt auch ein Grund sein, sich für ein Anästhesieverfahren zu entscheiden. Da wäre ein Tropfanästhesie zum Beispiel hervorragend möglich.
Bei der Tropf geben wir ja auch zusätzlich immer intrakameral noch so ein bisschen Lidocain.
Ja, das ist ja eigentlich gar keine reine Tropf meistens, sondern man gibt währenddessen dann nochmal bei der OP in die Vorderkammer des Auges einen Schluck Lidocain und dann merken die sonst empfindliche Regenbogenhaut ist dann schmerzfrei. Und das geht auch gut.
Ja, wollen Sie denn mal erzählen, Sie operieren ja jede Woche Katarakte rauf und runter.
Ja, rauf und runter nicht. Ich bin jetzt kein so ein so ein Hochfrequenzoperateur wie manche, die morgens sich hinsetzen und nur den ganzen Tag Katarakte operieren, aber es reicht zumindest, ja.
Wie läuft denn so eine Kataraktoperation standardisiert von allen Schritten so bei Ihnen ab?
Bei mir also erst Betäubung, dann Desinfektion. Das Wichtigste ist wirklich die Oberflächendesinfektion, damit wir keine Keime ins Auge kriegen. Das ist auch viel wichtiger als eine peribulbäre Tropfgeschichte mit antibiotischen Tropfen, über die wir nachher noch sprechen. Da gibt es viel weniger Evidenz als diese Antisepsis mit Polyvidon. Die ist manchmal ein bisschen unangenehm, weil es brennt, aber ansonsten ist das der wichtigste Schritt. Und dann legt man halt die Inzision am Limbus typischerweise, das ist der Übergang zwischen Sklera und Hornhaut. Und man macht eine 2,5 mm Öffnung, je nachdem, wie groß die Fakoemulsifikation und die Kartusche für die Intraokularlinse ist. Und dann gibt man erstmal ein bisschen Viskoelastikum, das ist so eine durchsichtige, gelige Substanz ins Auge, damit das Auge die Form behält. Und dann wird man zwei weitere Zugänge anlegen, die kleiner sind. Und über diese kleinen Zugänge eröffne ich dann erstmal die Vorderkapsel. Das kann man mit zwei Techniken machen. Die einen nehmen gern Pinzette, die anderen biegen sich so eine kleine Nadel zurecht. Das mache ich ganz gern. Dann versucht man, die möglichst kreisrund zu machen und auch nicht ganz so groß wie der Optikdurchmesser der Linse, dass die gerade noch überlappt. Dann geht man mit dem Ultraschall ein. Falsch. Vorher spritzt man noch Wasser in die Linse, Hydrodissektion. Das trennt die verschiedenen Schichten der Linse und mobilisiert die und soll die so ein bisschen von der Kapsel trennen. Und wenn man das hinter sich hat, dann geht man mit der Phakoemulsifikation ein, also mit dem Ultraschallgerät. Da ist ein kleiner Sleeve drüber und das heißt, wenn wir was absaugen aus dem Auge, nämlich hier zertrümmerte Linse, dann wollen wir ja, dass was reinfließt ins Auge auch, sonst kollabiert ja alles. Das geht also an diesem Sleeve vorbei, läuft das Wasser rein und über den Hohlraum dieser Hohlnadel, dieser Ultraschall-Hohlnadel, wird quasi die Linse selber abgesaugt. Weil die teilweise ja recht hart ist, ist da so ein kleiner Piezo-Kristall drin, der zertrümmert die Linse mit Ultraschall. Das kann dann richtig qualmen. Manchmal sieht es so wirklich bei harten Linsen so aus, als ob da Rauch aufsteigt. Und geht man mit einer, ja, es gibt unterschiedliche, manche verschiedene Techniken, manche choppen. Da gibt es so einen speziellen Chopper, das ist ein Häkchen, wo man die Linse quasi auseinanderbricht und in kleine Stücke zerteilt damit. Ich mache noch eine alte Technik, die heißt Divide and Conquer. Da macht man also sich so Kuchenstücke vierteln mit dem Phako und zerbricht die dann. Und dann saugt man sich diese einzelnen Kuchenstücke an und saugt die ab. Und dann danach saugt man die Rinde ab. Das macht man dann mit einem anderen Gerät schon. Irrigation, Aspiration nennt sich das. Da nutzt man diese zwei anderen Zugänge. Und da fließt auf einer Seite Wasser rein und auf der anderen Seite haben Sie einen kleinen Handgriff, mit dem Sie ganz vorsichtig die Kapsel polieren und diese Rindenreste absaugen. Und da kann man dann die Seiten wechseln, damit man in alle Ecken gut hinkommt. Das geht dann über so 0,8, 0,9 mm Inzisionen, diese zwei weiteren kleinen Zugänge. Wenn das dann gemacht ist und die Kapsel leer ist, dann kann man nochmal Viskoelastikum eingeben oder man lässt den Wasserzulauf drin und shootet dann über einen Injektor die zusammengerollte Linse ins Auge. Und die Linsen sind meistens heute aus Acryl, also entweder hydrophobes oder hydrophiles Acrylat. Und die entfaltet sich dann im Kapselsack im besten Falle. Wenn Ihnen natürlich bei der Operation die Kapsel kaputt gegangen ist, dann muss man sie an eine andere Stelle shooten. Also dann muss man halt sie in dem Sulkus davor legen. Aber dann reden wir auch schon über Komplikationen.
Und kurze Frage, wann ist die OP-Situation schwierig für Sie? Wann ist das bei PECs?
Also es gibt ja viele Situationen, genau, wo es schwierig wird. Entweder bei Visa Atergo, das heißt, wird die Vorderkammer ständig flach und der Patient presst vielleicht stark von hinten und das Auge ist sehr kurz gebaut und drückt die Vorderkammer sehr flach, das heißt, sie haben kaum Platz zu operieren. Die zweite Schwierigkeit wäre, wenn die Pupille extrem eng ist, da haben wir ein nettes Mittel, was momentan so wie Aspirin bei den älteren Männern gern gegeben wird. Tamsulosin ist ein Alpha-Agonist. Ist ein Agonist, glaube ich.
Genau, oder? Alpha-1-Agonist.
Genau, der
Blocker. Ach, Blocker? Antagonist. Ach,
müsste es Antagonist stimmt. sein.
Okay, da müssen wir nochmal nachlesen.
Alpha 1 macht Kontraktion und wir wollen eine erschlaffende Muskulatur, so muss
stimmt.
es ein Antagonist
ja,
sein.
Und es sind die gleichen Rezeptoren okay. in der Regenbogenhaut, wie sie halt dort im Bereich der Blase sind. Das wird ja auch bei Frauen teilweise eingesetzt, das Tamsulosin, auch bei Blasenschwächen oder irgendwie sowas. Und also aber zu häufig, eher häufig bei Männern bei Prostatahyperplasie und die sind damit gut eingestellt, haben kein Hornverhalten mehr und denen geht's gut. Das Problem ist, wenn man das Tamsulosin absetzt, dann ist die Halbwertszeit relativ lang und die haben oft im Auge eine Wirkung 3-4 Monate länger noch. Und deswegen kriegen die in der Zwischenzeit dann urologische Probleme, deswegen operieren wir mit diesem Problem. Und bei manchen Patienten bleibt die Pupille sehr eng und sie bewegt sich so komisch im Auge, dass sie einen in alle Öffnungen fällt. Und da muss man so ein paar Vorkehrungen dann treffen. Das kann kompliziert sein, also enge Pupille.
Floppy Iris.
Genau, dann kann die Linse extrem hart sein, das war das andere, worüber gesprochen, und dann kann der Zonula-Apparat sehr locker sein, man geht rein und merkt schon, die ganze Linse wackelt. Das wäre auch eine extreme Schwierigkeit.
Das hat ja auch verschiedene Ursachen. PECS zum einen kann ja eine Zonula-Schwäche.
Pseudoexfoliationssyndrom ist eine Möglichkeit dafür, auch ein zurückliegendes Trauma, hohe Kurzsichtigkeit, voroperiert mit Vitrektomie, da gibt es verschiedene. Ja, Marfan-Syndrome sind ja primär schon oft kommen ja schon mit einer Linsenluxation und weniger mit der Katarakt. Dann gibt es Weil-Marchesani-Syndrom, also gibt es zig Geschichten, die einem da, aber das sind ja Raritäten eigentlich. So, das Tägliche ist ja eher die enge Pupille.
Vielleicht können wir ja nochmal Pseudoexfoliationssyndrom ganz kurz erklären, ja. Für die, denen es noch nichts direkt sagt, was da überhaupt passiert am Auge.
Pseudoexfoliationssyndrom ist eine Systemerkrankung. Es hat ja der ganze Körper. Das ist ähnlich wie eine Amyloidose. Und kann mehrere Organe betreffen, kann auch Herz betreffen, soweit ich weiß. Niere, Leber oder so können betroffen sein. Wissen eigentlich die wenigsten. Also eigentlich müssten wir unsere Patienten mit Pseudoexfoliationssyndrom alle nochmal zum Doppler schicken, weil auch Aortenaneurysma häufiger ist bei den Patienten. Und da gibt es so Abschilferungen und ist wie so ein krümeliges Material auf der Oberfläche der Linse, Ziliarkörperbereich, legt sich dann in den Kammerwinkel, kann zum Augeninnendruckanstieg führen und eben ganz typischerweise haben diese Patienten einen schwächeren Zonulaapparat, sodass ein Teil von denen 6-7 Jahre später eine Linsenluxation kriegen, von gerade frisch oder operiert, alles ist gut und ein paar Jahre später luxiert die ganze Linse inklusive Kapselsack dann aus ihrer Verankerung. Und das ist bei diesen Pseudoexfoliationspatienten. Es gibt eine Disposition gar nicht so selten. Ich weiß jetzt die Häufigkeit nicht, aber es ist eher im Prozentbereich als im Promillebereich.
Und kurz nur zurück zu den schwierigen Situationen bei enger Pupille. Welche Hilfsmittel haben Sie während der Operation, können Sie verwenden, wenn es die Pupille so eng oder wenn Sie, habe ich gehört, gibt es hier verschiedene Ring.
Ja, da kann man einiges machen. Ich versuche es zu vermeiden, wo es geht und halte mir die Regenbogenhaut dann so ein bisschen mit dem Spatel zur Seite. Man kann auch Stretching der Iris machen. Die Dinge, die man verwenden kann, die führen halt manchmal dazu, dass man den Iris-Sphinkter verletzt. Also die Iris-Häkchen, die halten das so auf, sieht dann aus wie ein Fernsehmonitor das Auge, dass sie dann quasi eine viereckige Pupille haben. Die hält ihnen dann die Pupille tatsächlich weg, aber kann der Sphinkter der Pupille einreißen und es kann hinterher so ein bisschen unrund sein. Schicker ist es mit dem Maljugin-Ring, der ist ein bisschen zu komplizierter zu implantieren, da muss man ein bisschen üben und auch hin zu explantieren. Das ist ein schützender Ring an dem Pupillarsaum, der dann die Pupille insgesamt dehnt und weghält. Da gibt es ein paar so technische Hilfsmittel, die ich toi 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 selten einsetze. Also das kommt aber auch mit der Übung. Die Gefahr ist, wenn man bei ganz engen Pupillen dann operiert, ohne diese Hilfsmittel, dass dann die Rexis zu klein gerät. Dass dann also das, wo man also die Öffnung in die Vorderkapsel macht, dann zu klein wird die Öffnung und dann kriegen die ganz gerne hinterher so eine Phimose. Nennen wir das, dass die Vorderkapsel dann so zusammenschrumpft, dass das dann wieder Probleme machen kann, optische Probleme.
Und wenn ich so eine Löse habe? Was zum Beispiel bei Wex, welche Hilfsmittel kann ich?
Zonulolyse.
Ja.
Oder kann man einen Kapselspannring einsetzen, wenn der die Zonulafasern auf 2 Uhrzeiten, 3 Uhrzeiten vielleicht weg sind? Wenn die aber über 4 bis 6 Uhrzeiten weg sind, dann ist das mit dem Kapselspannring, das hält dann vielleicht 2 Monate und dann ist es dezentriert. Da ist dem Patienten nicht mitgeholfen. Dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man, wenn man in der Operationssituation nicht in der Lage ist, das zu handeln, tatsächlich die OP abbricht und sagt, gut, das regeln wir in einer weiteren OP und macht das dann sekundär. Da gibt es dann die Möglichkeiten, dass man die Linse an der Iris fixiert zum Beispiel, also eine Retro- oder präiridale Fixation von speziellen Linsen. Oder dass man tatsächlich, und in der Situation, wo die Zonulafasern einreißen, können Sie eine Linse auch nicht mehr im Sulkus implantieren. Da brauchen Sie einen restfunktionierenden Kapselring zumindest, sondern da müssen Sie das tatsächlich einnähen. Und das in Tropfanästhesie geht einfach nicht. Also da, wenn der Patient in der geeigneten Betäubung ist, mit einer Narkose, da hat man die Zeit, da kann man das dann machen. Das ist dann oft auch in Kombination zumindest mit einer Teilglaskörper-OP verbunden. Und das würde ich ungern in so einer Tropfanästhesie-Situation machen.
Und jetzt komme ich zu unserer Nightmare bei der Operation, ist Kapselruptur. Was mache ich und wie gehe ich vor?
Ich finde eine Zonulolyse, eine ausgeprägte, viel schlimmer. Stimmt. Also wenn eine Zonulolyse über 6 Uhrzeiten ist, für mich viel schlimmer als eine Kapselruptur. Weil eine Kapselruptur ist ja, das ist natürlich ein Grund, weil ich eher von der Glaskörperchirurgie-Seite kam. Okay. Und das, da macht man halt eine vordere Vitrektomie. Vordere Vitrektomie ist ja Geschmackssache. Die Kataraktchirurgen machen eher eine vordere Vitrektomie, dann zieht man aber den Glaskörper nach vorne raus. Das mache ich eigentlich gar nicht so gern. Sondern ich mache mir einen Zugang hinten im Bereich der Passplana und über einen Wasserzulauf, den ich ja ohnehin habe, über eine Parazynthese oder einen zusätzlichen, läuft ja Wasser rein und dann habe ich ein Glaskörperschneideinstrument und muss erstmal den vorgefallenen Glaskörper entfernen. Das ist ja immer das Wichtigste. Und dann muss man schauen, wie viel Kapsel noch da ist. Und wenn einem Rindenreste nach hinten gepurzelt sind oder Linsenreste, dann muss man die halt rausvitrektomieren. Auch da, Patient in Tropfanästhesie, keine gute Idee. Wenn aber nur ein paar Rindenreste gleich hinter der Linse schwimmen, die ich ganz gut erreichen kann von der vorderen Vitrektomie aus, kein Problem. Und dann hat man ja meistens noch Kapselring, nämlich die vordere Kapsel haben sie stehen. Und dann können sie ja gut in Sulcus eine dreiteilige Linse implantieren, mit oder ohne Einknüpfung der Optik, und dann haben sie eine recht stabile Situation. Da finde ich, ist eine ausgedehnte Zonulolyse schwieriger technisch.
Wenn jetzt 1, 2 kleine Rindenreste nach hinten luxieren, das wäre ja, glaube ich, auch nicht so schlimm, dass der Körper das eher abbaut. Aber wenn jetzt schon Kern oder so ein Stückchen...
Ja, Kern und so, das macht dann schon Entzündungen, der Augendruck steigt und so. Das würde ich nicht empfehlen. Auch bei ausgedehnteren Rindenanteile, da ist einfach das Risiko, ist ja ohnehin bei Kapselruptur für ein zystoides Makulaödem erhöht. Und wenn sie dann noch 4 Rindenreste hinten haben, dann ist das Risiko für ein zystoides Ödem halt nochmal höher. Das heißt, das würde ich tatsächlich... versuchen rauszunehmen dann. Aber kleine Rindenreste machen nichts. Manchmal sieht man ja auch interessanterweise bei einer völlig intakten Kapsel, denken Sie plötzlich, wo kommt denn jetzt dieses Gebrösel da hinter der Linsenkapsel her? Sie machen eine Katarakt-OP und Ihnen fällt auf, hinter der Linsenkapsel sind ein paar so Linsenbrösel. Und das kommt daher, weil sich die durch die Zonulafasern dahinter mogeln. Und dann plötzlich schwimmt er hinten. Also da darf man nicht versucht sein und gleich hinterhergehen. Und die machen ja eigentlich gar nichts. Hm. Ja.
Und man sagt ja auch bei erfahrenen Operateuren ist doch das Risiko für eine Kapselruptur doch so 1-3% oder was für eine Zahl würden Sie da so nennen? Also,
ja, also
vielleicht auch ein bisschen geringer. Also,
ja, naja, gut, 1-3% ist eigentlich das, was die ganzen Studien ja auch sagen. Und ja. Wenn man so, aber man sieht schon, und da gibt es ja eine gute Studie drüber, einen Lerneffekt. Und das ist tatsächlich so, ob sie 1.000 operiert haben oder ob sie 10.000 operiert haben, macht nochmal einen gewaltigen Unterschied und macht es dann einfach nochmal seltener. Das gibt halt eben eher das, vielleicht kommt einerseits das Alter und die Erfahrung dazu, dass man weiß, wann man bremsen muss und was einen dann so ein bisschen schützt. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass keiner gefeit ist davor. Immer, es gibt mir auch noch so, immer wenn man denkt, das passiert mir nicht mehr, peng, habe ich einen im nächsten Moment. Und das ist tatsächlich, kann jedem auch erfahrenen Operateur passieren und ist ja auch keine Schande. Deswegen muss man auch die Patienten darüber aufklären, dass das eine Komplikation ist, die passieren kann. Und Kapseln sind unterschiedlich empfindlich. Das ist manchmal wirklich so, dass man nicht weiß, wo ist die eigentlich passiert. Und wenn die Linsen bei der Phakoemulsifikation die Linsenanteile sehr scharfkantig werden, dann kann manchmal rein durch den Kern, durch einen scharfkantigen Kernrest, die Kapsel kaputt gehen. Das müssen gar nicht unbedingt Sie sein. Also als Operateur, das kann durchaus dann halt wirklich auch schicksalhaft sein. Die meisten Kapselrupturen passieren ja am Schluss bei der Absaugung und gar nicht mal während der Phakoemulsifikation. Deswegen, manche atmen dann schon durch, denken, oh, der harte Linsenkern ist raus, fangen an sich zu entspannen und dann passiert ihnen die Kapselruptur bei der Absaugung.
Bis zum Ende wirklich wachsam sein.
Genau.
Jetzt haben wir ja ganz schön viele Komplikationen, also was während der Kataraktoperation so alles passieren kann, was mir jetzt noch einfällt, ist ja wirklich sehr, sehr selten. Ich weiß auch gar nicht, wie häufig das bei einer Katarakt, aber so eine explosive Aderhautblutung durch niedrigen Druck oder so.
Oh ja, das ist ja Gott sei Dank, super selten, ne? Ja, das gab es früher häufiger tatsächlich, also nicht furchtbar häufig, aber ein bisschen häufiger, weil wir natürlich das Auge sehr großflächig eröffnet hatten vor der Phakoemulsifikation, vor der Kleinschnitttechnik. Da gab es Hypotonien. Wenn Sie da ein empfindliches Gefäßsystem hatten, der Patient ein bisschen gewirkt hat, ein bisschen Visatergo, ein bisschen gedrückt hat, dann platzen die Aderhautgefäße und dann kommt es zu einer fulminanten Blutung, meistens eine schreckliche Komplikation, die bis oft zur Erblindung führt. Das ist was, wenn Sie sehr großflächig eröffnet hatten. Und früher waren ja die Schnitte, als ich Anfang der 90er begonnen hatte, waren sie ja noch 6 mm oder teilweise größer.
Und dann drückt man drauf und kann sonst nichts machen.
Und ja, da kann man nur zuhalten, schnell zunähen oder draufdrücken. Aber ansonsten können Sie da erstmal nichts machen. Und dann muss man sekundär warten, bis das Blut verflüssigt. Aber das ist ja eine Komplikation, die ist heute bei der Katarakt-OP, kommt eigentlich nicht mehr vor. Das ist eher eine Komplikation, die man bei perforierender Keratoplastik mit einbeziehen muss, noch, wo wirklich oben halt kein Widerstand mehr ist, wo dann das Auge weit offen ist.
Und wenn wir über Komplikationen nach der Katarakt-OP sprechen, was gibt es da, worauf muss man achten?
Das Schlimmste ist die Endophthalmitis. Die würde sich, also akute Endophthalmitis innerhalb von 2 bis 4 Tagen, je nach Virulenz des Erregers. Im schlimmsten Fall sind es irgendwelche Streptokokken, aber auch ein Staph aureus kann gemein sein. Oder Pseudomonas, ganz schrecklich. Meistens sind es ja Staphylococcus epidermidis, sind ja 70% der Erreger bei der Katarakt-OP. Und das ist ja schon schlimm genug, aber die kriegt man meistens ganz gut in den Griff. Und die Patienten merken sie deswegen auch früh, weil das Auge tut weh, schmerzt. Eigentlich am ersten Tag sehen die Augenärzte bei der Kontrolle, die ja eigentlich verpflichtend sein sollte, am ersten Tag schon Zellen in der Vorderkammer. Und da sollte man immer skeptisch sein und nachkontrollieren engmaschig, ob da draußen Hypopion, so eine Eiteransammlung in der Vorderkammer wird. Und dann muss man schnell operieren und Antibiotikum ins Auge bringen und die Erregerbestimmung halt durchführen. Und da kommt es halt auf die Virulenz des Erregers an, aber meistens oft nach 1-2 Wochen das Zystoide Makuloidem, das hatten wir schon erwähnt, das darf man nicht vergessen, gibt bestimmte Risikokonstellationen. Diabetiker haben ein bisschen höheres Risiko. Wenn sie eine Komplikation bei der OP hatten, haben sie ein höheres Risiko. Aber auch wenn sie so eine relativ häufige Veränderung der Netzhaut wie eine epiretinale Gliose, das ist ja so ein Häutchen auf der Netzhaut haben, auch das erhöht das Risiko für ein Makulaödem. Und dann gibt man halt prophylaktisch einen zusätzlichen Tropfen, nicht steroidales Antiphlogistikum, weil man das Risiko ein bisschen reduzieren kann. Kommt typischerweise in der 2., 3. Woche, also gar nicht mal am Anfang. Und das wäre so typisch, wenn die Patienten in der 2. Woche plötzlich eine Verschlechterung merken, muss man an zystoides Ödem denken. Und langfristig müssen wir aufklären die Patienten darüber, dass ein Risiko für Netzhautablösung sich erhöht. Das höchste Risiko ist bei den jungen, kurzsichtigen Männern. Das sind die mit dem höchsten Risiko. Ja, männliches Geschlecht. Junges Alter, das wäre hier 50 oder so, also für Katarakt, je jünger. Deswegen ist auch diese Clear Lens Extraction bei Hochkurzsichtigen, wo das ja der Laser nicht funktioniert, die möchten gerne brillenfrei sein. Da muss man weniger über andere Komplikationen der Kataraktchirurgie aufklären, als über die Problematik, dass lebenslang, und zwar vom Zeitpunkt der OP ab, erhöht sich das Risiko lebenslang, die Netzhautablösungsrisiko höher ist. Und die Myopie, da diskutiert man ja immer noch kontrovers darüber, ob es allein die Kataraktopie ist oder auch die Myopie dazu. weil die Myopie an sich ist ja schon ein Risikofaktor für Netzhautablösung. Es scheint aber nochmal ein Trigger dafür zu sein, also Bulbuslänge, Alter und männliches Geschlecht.
Und die Hornhaut kann ja auch eintrüben. Gibt es da bestimmte Risikogruppen?
Ja, das sind Patienten, die eine Cornea guttata aufweisen oder sogenannte Fuchs'sche Endotheldystrophie. Das sind halt Patienten, die von vornherein kritisch wenig Endothelzellen an der Hornhaut besitzen. Das kann man an der Spaltlampe in vielen Fällen schon ganz gut erkennen. Und die haben halt von Hause aus schon so eine leichte Ödemneigung der Hornhaut und eine leichte Wassereinlagerungsneigung. Und wenn man die operiert am grauen Star oder auch an der Netzhaut, dann verlieren die bei jeder Augenoperation noch ein paar Endothelzellen. Und wenn es dann kritisch wenig werden, dann sind sie nicht mehr ausreichend, um die Hornhaut frei von Wasser zu pumpen. Weil die Aufgabe der Endothelzellen ist, die Hornhaut frei von Flüssigkeit zu halten. Und sobald es dann nicht mehr gelingt, trübt die Hornhaut ein. Deswegen kann es tatsächlich bei solchen Patienten dazu führen, die graue Star-OP, dass die Hornhaut dekompensiert und komplett trüb wird. Wir versuchen das immer noch mit Kochsalz-Augentropfen abzufangen. Und in vielen Fällen reicht es dann und ein paar von Endothelzellen nehmen auch ihre Tätigkeit wieder auf und dann geht das Ödem wieder weg. Aber bei denen, wo es dann nicht ausreichend ist und wo die Hornhaut trüb bleibt, muss man dann über eine lamellierende Hornhauttransplantation nachdenken. Das ist auch eine Komplikation, die ist aber Gott sei Dank ja auch nicht so oft.
Wenn man das sieht, muss man die ja gut individuell vorher aufklären, dass das ja. Dass die ein höheres Risiko dafür haben.
Ja, deswegen ist auch immer gut, wenn möglich, dass der Operateur den Patienten selber sieht.
Ist ja bei der grauen Star-Operation leider oft nicht der Fall.
Weil er aber tatsächlich eben noch auf solche Dinge ein bisschen mehr achtet als derjenige, der die Indikation vielleicht stellt und nur mit der konservativen Betreuung zu tun hat. Weil der Operateur ist ja dann mit denen konfrontiert, die wiederkommen, weil sie unzufrieden sind. Und wenn man dann so das eine Reihe mal erlebt hat, dann wird man vorsichtiger Indikation in der Indikationsstellung. Und deswegen Vorteile hat schon, wenn man selber sieht.
Generell im Verlauf gibt es ja noch so ein paar Komplikationen, aber das ist ja eher bei IOL-Einnähung eigentlich wie Iris Capture mal sekundär, dass jemand kommt.
Ja, das ist eher selten. Also Iris
so
Capture.
Blutungen, so rezidivierende, weil die Linse irgendwo reibt.
Ja, sowas gibt es alles. Das sind aber wirklich Raritäten.
Dezentrierung.
Dezentrierung ist vielleicht schon eher so, gerade wenn die Zonulafasern locker werden, kann das mal sein. Aber eine Iris Capture ist ja doch meistens eher, wenn sie kombiniert operieren. Wenn sie die graue Star-Operation zusammen mit einer Netzhaut-Glaskörper-OP machen, dann haben sie von hinten eine Gastamponade, eine Lufttamponade.
Machen wir ja ganz gerne.
Wir hatten es letzte Woche, wo wir dann, wo ich bei der OP kombiniert halt Netzhaut operiert hatte, dann haben wir Luft eingegeben. Plupp, drückt die Linsenoptik nach vorne an der Iris vorbei und das klemmt dann so ein und es nennt sich Iris Capture. Da muss man dann halt aufpassen, dass man dann den Druck wieder senkt, dass man das wieder reponiert. Wenn sowas mal postoperativ sein sollte, kann man das in der Regel eigentlich ganz gut handeln. Also ein Iris Capture ist jetzt kein großes Drama. Wenn die Linsenoptik von der Capsulorexis-Kante bedeckt ist, passiert es seltener. Es ist eher ein Problem, wenn die Rexis größer ist als die Optik, dann kann Ihnen das schon mal eher passieren.
Und eine der häufigsten Komplikationen, mehr oder weniger, ist eigentlich nicht so eine schlimme Komplikation, haben wir auch noch nicht besprochen, den Nachstar.
Der Nachstar. Der Nachstar ist Gott sei Dank nichts Schlimmes. Ist ein regeneratorischer Nachstar, ist von peripher haben wir immer noch Äquatorzellen im Bereich des Linsenäquators. Die funktionieren noch, da teilen sich die Zellen nach wie vor. Beim einen geht es ein bisschen schneller, beim anderen dauert es länger. Und dann wachsen diese Zellen langsam an der Rückseite der Linse und wachsen Richtung Zentrum und machen dann dort halt, ist dann wie so ein Froschleich, kann es aussehen. Und führt zu ähnlichen Symptomen wie der graue Star selbst, eigentlich eher verschwommen sehen. Das kann man aber ganz gut mit einem Jacklaser schmerzfrei in ein paar Minuten lösen, das Problem.
Da gibt es ja auch wenig Risiken. Man sollte auf den Druck hinterher mal achten. Ja. Und theoretisch könnte man natürlich die IOL treffen, also die Kunstlinse, weil die Kapsel sehr, sehr dicht dahinter sitzt. Aber das kann ein bisschen Lichtphänomene machen, aber in der Regel ist der Patient ja kaum gestört.
Genau, zum Linsenmaterial, da wollten wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Da hatten wir aber eigentlich schon erwähnt, dass man heutzutage eigentlich Acryl nimmt, also so ein Plastik-Kunststoffmaterial, was sehr gut zu verwenden geht. Silikonlinsen gibt es noch manchmal, dass die verwenden. Und ganz, ganz früher hat man ja so PMMA, also so ein Plexiglas, was man irgendwie bei den Piloten im Ersten Weltkrieg entdeckt hat. Da hat man ja eigentlich die ersten Linsenmaterialien, glaube ich, draus
gemacht. Ja, der Ridley war das, ne? Mhm. Ja. Der hat das damals eigentlich entdeckt, dass das PMMA ganz gut vertragen wird im Auge. Die hatten aber noch keine Haptik, die Linsen. Und der hatte ja einfach so, der hat schon EC operiert, aber die hat die einfach dann so unkoordiniert da reingeschoben, so eine Scheibe. Und die verkippten natürlich hinterher. Und, aber es war so zumindest mal der erste Schritt dahin. Und dann gab es lange Zeit ja gar keine Linsen mehr danach. Weil dann hat man gemerkt, das macht ja alles irgendwie nur Komplikationen. Und dann hat man IC operiert. Also ohne Linse, mit Stabbrille. Da ist man ja wieder zurückgegangen. Und dann in den 70ern hat man probiert und 80ern, zwar ist der ganze Aufhängeapparat weg, aber ich könnte ja vielleicht nochmal die Linse an der Iris festklippen und so. Gab es also verschiedene Entwicklungen, Sputnik-Linsen, wie die alle hießen, und, Iris-Claw-Linsen und so. Und das sah alles nicht so doll aus. Und gab Vorderkammerlinsen, dann eine Menge Hornhautkomplikationen. Und dann ist man irgendwann auf Acrylate gekommen, also die dann ja auch diese schicke Faltbarkeit haben, dass man die Linsen rollen kann. Am Anfang haben wir die mit Pinzetten reingefaltet und irgendwann kamen dann so kleine Shooter auf den Markt, wo man die Linse so fein einrollen konnte, dass man wirklich über einen ganz kleinen Schnitt reinkam. Das trug halt alles zur Optimierung der OP-Technik bei, sodass wir heute wirklich von Kleinschnittchirurgie sprechen können. Und die größten Komplikationen kamen ja alle von den großen Schnitten. Auch die Empfehlung an den Patienten, nicht den Kopf hinterher tief halten, nicht Haare waschen, nicht duschen und was weiß ich, das Auge ruhig halten, kam alles von diesen großen Schnitten. Und mittlerweile ist es ja ein kleiner Schnitt, der vielleicht 2,5 Millimeter hat, gibt ja teilweise noch kleinere. Die Grenze ist dann tatsächlich, die Linse reinzukriegen, noch reinzurollen. Und das ist mit diesen hydrophoben oder hydrophilen Acrylaten gut möglich. Das Hydrophobe hat aus meiner Sicht ein bisschen Vorteile, das Material, weil es weniger Nachsteuerentwicklung hat und keine Eintrübung oder weniger Linseneintrübungen. Es gibt ja wenig Fälle mal von Linseneintrübungen später. Die gibt es eher bei den hydrophilen Acrylaten. Wobei das hydrophobe Acrylat gibt auch absolute Gegner, weil die sagen, da gibt es Glistening. Das ist ja auch so eine Art Eintrübung. Wobei die neuen da relativ resistent gegen sind. Und das finde ich ein gutes Material, ein hydrophobes Acrylat. Das hat sich auch durchgesetzt. Die Formen haben sich noch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Aber eigentlich ist das seit den 90ern im Einsatz. Dann hatten die Silikonlinsen nochmal einen Hype. Die hat man dann aber irgendwann komplett verlassen, weil die mit Silikonöl im Auge interagieren können. Das sind zwar wenig Augen, die Silikonöl bekommen, aber irgendwie sind dann, glaube ich, das war, glaube ich, der Anstoß dessen, weil die optischen Eigenschaften von Silikon waren auch sehr gut. Die konnte man auch rollen und falten. Aber eigentlich haben sich die Acrylate durchgesetzt.
Und wichtig bei der Wahl der Intraokularlinse ist ja nicht nur das Material, sondern auch die Stärke. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Woher weiß ich überhaupt, welche Linse mein Patient braucht? Denn wenn man über die Brechkraft des Auges nochmal nachdenkt, setzt sie sich ja maßgeblich zusammen aus der Bulbuslänge und der Hornhautbrechkraft und eben auch der Linsenbrechkraft. Und wenn ich die Linse jetzt aus dem Auge raushole, sie operiere, bleibt also im Prinzip noch die Hornhaut übrig und die Bulbuslänge, die eine Rolle spielt. Und wir messen das vorher genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir versuchen das mit einem IOL-Master zu machen, wo man mittels Laser im Prinzip abtastet, welche Linse man braucht, also wie diese Werte sind. Und dann sind Formeln hinterlegt, die immer weiter verbessert werden. Da sind ganz, ganz viele Arbeitsgruppen dabei, immer neue und bessere Formeln zu entwickeln, um die exakte Brechkraft des Patienten zu bestimmen und eben dann zu sehen, welche IOL man implantieren muss. Manchmal ist dieser Laser nicht in der Lage, das zu schaffen, also durchzudringen. Wenn die Linse sehr, sehr trüb ist, dann kann es auch sein, dass man das mittels Ultraschall machen muss. Aber in der Regel klappt das ganz gut. Und dann besprechen wir mit dem Patienten die Zielrefraktion. Also das bedeutet, was bleibt am Ende sozusagen übrig? Also wie stellen wir den Patienten ein? Und die Patienten, die zeitlebens emmetrop waren, die würden wir in der Regel so einstellen, dass sie auch weiterhin in der Ferne ohne Brille zurechtkommen. Dann hätten wir eine Zielrefraktion von 0. Anders ist es bei Patienten, die immer myop waren, weil die dann im Alter der Presbyopie die Brille absetzen, um lesen zu können. Und wenn man das jahrelang gewohnt ist, wäre es eine Umstellung für diese Patienten, wenn sie auf einmal in der Ferne eben keine Brille mehr benötigen, aber eine Lesebrille hätten. Und deshalb gehen wir hier von der Refraktion so circa von -2,5 aus, sodass man in 40 Zentimetern ungefähr lesen kann. Und das muss man ganz genau vorher mit dem Patienten aber besprechen, dass er eben eigentlich eine Brille braucht für eine bestimmte Entfernung. Und da schaut man eben, was für den Patienten am besten ist, wie er am besten zurechtkommt und auch gerade, wenn die Augen vielleicht unterschiedlich sind, dass man das gut anpasst. Es gibt aber auch hier verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt auch sogenannte Multifokallinsen. Wollen Sie uns noch mal ein bisschen was über die Linsen erzählen?
Also ein Thema, was man immer besprechen muss, sind erstmal Blaufilterlinsen. Das wird ja oft gefragt. Kriege ich so eine gelbe Linse, eine Blaufilterlinse und das wird dann oft als Premium-Linse bezeichnet. Also die Standardlinse, die heute zur Verfügung steht, die ist eigentlich verdammt gut schon. Das ist ja meistens schon, also erstens mal ist es eine monofokale Linse, die aus meiner Sicht die beste Optik macht und ich würde mir sofort eine monofokale Linse implantieren lassen und würde in Kauf nehmen, dass ich in der Nähe wäre das bei mir, dann halt eine Brille benötige und bei den Kurzsichtigen, die Sie gerade genannt haben, die man für die Nähe plant, wäre es halt für die Ferne eine Monofokale.
Wie uns.
Genau. Aber das macht die beste Optik. Alles, was wir daran schon mal wieder ändern, im Blick auf, ich möchte gern beides ohne, das wäre doch toll. Mit den Multifokaloptiken zahlen sie halt mit möglichen Nebenwirkungen. Das können Dysphotopsien sein, also sprich positive oder negative Dysphotopsien. Die positiven sind also diese Lichtereignisse, diese Halus um Lichtquellen, sie verlieren eine Menge Licht. Also wenn sie in dunkle Räume gehen, ist es dunkler. Es gibt ja die neuen EDOF-Linsen, zu denen Sie gleich noch was erzählen. Die haben diese Risiken oder diese Nebenwirkungen weniger. Alle diese Linsen gibt es auch mit einem Blaufilter, den ich mir vielleicht wählen würde, ohne dass man jetzt bisher eine richtig klinisch saubere, tolle, prospektive, randomisierte Studie über 10 Jahre hätte, wo man sagt, naja, bei der einen Gruppe, wo ich es eingesetzt habe, die entwickeln weniger eine Makuladegeneration als die andere. Da ist ja die Idee dahinter, dass man das Risiko einer Makuladegeneration reduziert, weil weniger kurze Wellenlängen ins Auge fallen, die potenziell phototoxisch sind und die Photorezeptoren und das retinale Pigmentepithel schädigen können. Da gibt es aber nichts wirklich Belegendes für. Es gibt Hinweise. Am Anfang hatte man Sorge, dass man Melatoninstoffwechsel und sowas dann beeinflusst mit diesen gelben Linsen und sogar Schlafprobleme verursacht, ist aber nicht der Fall. Das heißt also, eine Blaufilterlinse würde ich mir vielleicht wählen. Das muss man sich aber nicht so vorstellen. Das denken dann manche Patienten, ist wie eine Sonnenbrille ins Auge. Wir haben auch einige Patienten, die haben an einem Auge eine transparente, am anderen von einem anderen Operateur dann irgendwann mal eine Blaufilterlinse eingesetzt bekommen, die merken eigentlich keinen Unterschied. Kein Farbunterschied. Also es ist keine Tönung. Das filtert nur noch niedrige Wellenlängen raus, die potenziell eben toxisch sind. Das kann man machen, finde ich jetzt nicht verkehrt, hat einen möglichen Nutzen. Dann, was sehr sinnvoll ist, sind torische Linsen, wo sie eine astigmatische Korrektur halt machen, wenn sie eine korneale Hornhautverkrümmung haben, die halt höher als 2 Dioptrien ist, 1,5 bis 2 Dioptrien ist so die Grenze. Und der Patient hätte gern doch in einer Distanz wäre brillenfrei. Dann können Sie ihn in einer Distanz brillenfrei machen, wenn Sie den Astigmatismus dann mit korrigieren. Die Chance, dass die Linse nachdreht, ist nicht so hoch und gerade bei den Hydrophoben, die sind sehr schön, bleiben dann auch am Ort und da kann man das gut ausgleichen. Die Multifokallinsen, die haben halt verschiedene Brennpunkte, wo sie gleichzeitig durchgucken müssen und ja, ist schon eine Trainingskurve mit verbunden. Und man muss die Patienten aufklären, also so grob 20% der Patienten kommen nicht wirklich gut damit klar und sind nicht wirklich zufrieden hinterher. Es gibt aber auch super zufriedene Patienten und auch da ist natürlich eine Lernkurve die Indikationsstellung. Sie müssen die rausfiltern, die dafür geeignet sind. Und man kann das ja teilweise auch mal mit Linsen simulieren, mit Kontaktlinsen, aber wenn dann ein Patient schon einen grauen Star hat, ist diese Simulation schwierig und viele Ältere kommen ja mit so einer Kontaktlinse nicht zurecht. Aber bei vielen werden auch falsche Hoffnungen geweckt damit, weil viele, die dann eine bekommen, sagen, naja, also zum Lesen reicht es doch nicht, ich brauche jetzt doch eine Lesebrille und haben dann eben keine ganz scharfe Abbildung in beiden Distanzen. Und für mich wäre es jetzt mal definitiv nichts. Ich würde mir eine Monofokale wählen und eine ganz konventionelle alte Brille. Aber vielleicht ist ja die EDOF-Linse da, die Alleskönner-Linse.
Ja, ich denke auch, dass es da ganz wichtig ist, den Patienten wirklich gut aufzuklären. Und um das nochmal auseinanderzuhalten, also bei der Monofokallinse haben wir eben einen Brennpunkt, also scharfes Sehen in einer Entfernung. Und bei der Multifokallinse ist es so, dass sie Multifokallinse heißt, aber in der Regel eigentlich eine Trifokallinse ist. Also hier haben wir eigentlich drei Brennpunkte, einen für die Ferne, einen für den intermediären Bereich und einen für die Nähe. Und wie wir gerade schon von Professor Hörhoff gehört haben, durch diese drei Brennpunkte teilt sich das Licht auf. Also die Ferne ist in der Regel noch ganz gut. Da ist die Linsenvorderfläche vor allem relevant, die eben eine Brechung hat. Aber auf der Rückfläche haben wir wie so eine Stufenbildung. Und das ist dieses diffraktive Design. Und anhand dieser Stufen entstehen dann die anderen Brennpunkte. Und da teilt sich das Licht auf. Und deshalb haben wir ein vermindertes Kontrastsehen und insgesamt eben eine Verschlechterung der Abbildungsqualität. Und häufig können die Patienten dann eben auch in der Nähe noch ganz gut sehen, also dass das Lesen auch einigermaßen klappt, aber der intermediäre Bereich, also Computerarbeit, Tablet, alles was heute immer wichtiger wird, wird schlechter abgebildet. Und da ist es ganz wichtig, dem Patienten zu sagen, dass diese Linsen dann eben zu einer Brillenunabhängigkeit führen können, aber eben nicht zu diesem ganz scharfen Sehen, was man eventuell von früher gewohnt ist. Und zur Patientenauswahl, man sagt da ja in der Regel, dass so leicht Hyperope ganz gut geeignet sind, weil die das kennen und in der Ferne sowieso häufig nicht ganz so scharf gesehen haben, weil sie meistens die Brille einfach gar nicht genutzt haben. Wohingegen Myope-Patienten oder leicht Myope-Patienten immer mit der Brille sehr, sehr scharfes Sehen hatten und durchs Absetzen der Brille dann auch in der Nähe gut gesehen haben. Und das sind dann eher schlechte Kandidaten für so eine Multifokallinse. Ein Kompromiss, wenn ein Patient sagt, ich möchte möglichst viel auf meine Brille verzichten, sind dann diese neuen EDOF-Linsen oder was heißt neu, aber zumindest die jüngsten, die wir so haben im Programm. Und diese Linsen heißen so, weil sie einen elongierten Fokus haben. Also wir haben eine verbesserte Tiefenschärfe. Es gibt auch hier verschiedene Designs, aber ganz grob kann man sich das so vorstellen, dass wir nicht diese drei einzelnen Brennpunkte haben, sondern einen Brennpunkt, der insgesamt einfach verlängert wird. Und das kennt man vielleicht auch, wenn man mal ein Blatt Papier nimmt, dass man das in einer bestimmten Entfernung scharf sehen kann und auch ein paar Zentimeter davor, ein paar Zentimeter dahinter, aber irgendwann wird es unscharf. Und so arbeiten eben diese Linsen. Und hier haben wir in der Ferne und im Intermediärbereich häufig ein gutes, scharfes Sehen, aber die Patienten brauchen in der Regel definitiv eine Lesebrille. Das kommt für viele dann in Betracht, weil sie sagen, Lesebrille stört mich gar nicht, aber ich möchte sonst in den anderen Bereichen und Situationen davon unabhängig sein. Und diese Linsen haben eben weniger Nebenwirkungen, weil sie nicht dieses Design der Diffraktion haben. Also das Licht wird nicht so stark gestreut, daher sind die etwas besser verträglich.
Die werden ja, glaube ich, im niedergelassenen Bereich oder so schon auch mehr jetzt eingesetzt. Ne? Aber ich habe jetzt noch keine Erfahrung oder auch keinen Patienten bisher gesehen, der dann gesagt hat, wie es jetzt ist mit der EDOF-Linse, muss ich sagen. Oder haben Sie schon mal Erfahrungsberichte?
Ich habe auch nur die ersten 10 vielleicht operiert oder 5. Da waren durchaus welche dabei, die zufrieden waren. Aber es sagen alle, sie brauchen im Nahbereich nach wie vor.
Ja.
Also du kannst halt bei 50 Zentimeter irgendwie besser gucken, so Computer und so und ganz viel Licht, die Speisekarte wird funktionieren und so, aber so die kleine Schrift und ein Buch lesen, das wird auch damit, glaube ich, knapp. Was ein weiteres Prinzip ja ist, ist die Monovision, den Goethe-Blick, den muss man, aber dann traue ich mich immer nicht so wirklich. Das mache ich halt bei denen, die es von Hause aus schon so hatten.
Ja.
Das heißt, ein Auge, das Nicht-Führende für die Nähe und das Führende für die Ferne.
Ja.
Da gibt es ja auch Mikromonovision, gibt es ja zig Konzepte. Aber da haben sie dann doch einen Bildgrößenunterschied. Und auch da gibt es Patienten, die das nicht wirklich toll finden. Ja.
Auch da sollte man vorher darauf achten, Patienten, die schon immer eine Anisometropie haben, die sind dafür super geeignet. Und das kann man auch gut mit Kontaktlinsen simulieren, dass man die vorher einfach einmal zum Optiker schickt.
Aber ich finde halt immer Kontaktlinse beim älteren Patienten schon mal ist ein Problem. Das zweite ist, wenn die schon eine Katarakt haben, dann kannst du nicht mehr so wahnsinnig viel simulieren. Also das ist was, was man simulieren kann, wenn man einen refraktiven Lasereingriff plant. Ja. Die gucken ja noch trotz ihrer Korrektur gut und dann können sie mit der Kontaktlinse gut simulieren. Wenn einmal schon einer eine ordentliche Katarakt hat, dann finde ich, tut man sich schwer mit simulieren. weil die Sorgen ist ja auch schlecht durch die Katarakte. Also das ist dann ein bisschen schwieriger mit Simulieren.
Ja, das stimmt. Und man muss auch dran denken, dass das räumliche Sehen dann darunter eben leidet. Ne? Das genau. ist ja sehr eindrücklich so gut. Das ist gerade bei älteren Patienten Stolpergefahr.
Ich glaube, jetzt sind wir fast am Ende. Vielleicht noch eine Sache könnten wir noch mal kurz besprechen. Wann sollte der Patient eigentlich nach so einer grauen Star-Operation zu den Kontrollen gehen? Wir hatten es schon mal kurz gesagt, am nächsten Tag zum Augenarzt. Und wann sind dann die weiteren Kontrollen? Und auf was sollte der achten?
Augenarzt, der schaut am ersten Tag natürlich erstmal nach Infektionszeichen. Dann schaut, ob die Hornhautfläche, Oberfläche intakt geblieben ist und fragt sicher die Symptome des Patienten ab. Also und beruhigt ihn auch dahingehend, weil die manchmal die ersten Stunden deutliches Flickern haben, wahnsinnig hell das Licht empfinden. Das ist ja so typische Dysphotopsien halt, die dann aber meistens wieder weggehen. Und dann geht es darum, dem Patienten ja schon mal auch die Hornhaut zu beurteilen. Was macht der Augendruck am ersten Tag? Der kann nach einer OP durchaus mal höher sein am Anfang. Das ist mal das Wichtigste.
Vor allem, wenn man das Viskoelastikum doch nicht entfernt
hat. Ja, genau, wenn da noch ein bisschen was drin geblieben ist. Das resorbiert sich ja alles, aber das kann am Anfang mal den Druck erhöhen. Und dann geht es erstmal darum, die Therapie mit dem Patienten zu besprechen und die Tropfen anzusetzen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann wird man ihn eigentlich so typischerweise die Woche darauf oder 10 Tage sehen, weil es gibt Cortison-Responder und eigentlich, was wir in der Nachsorge ja immer machen, dass wir Cortison anwenden, damit es keine Verklebung im Auge gibt, damit die Schrankenstörung runtergeht und damit halt keine Entzündung im Auge stattfindet. Die kann man kombinieren mit einem topischen Antibiotikum, das ist dann ein Kombinationstropfen. Aber im Grunde ist dann die Hauptaufgabe, so nach 10 Tagen zu schauen, Patient weiter beschwerdefrei und ist der Augendruck gestiegen. Weil diese Cortison-Responder, die können manchmal Drucke auf 30, 40 gehen. Und das tun sie typischerweise nicht am ersten, zweiten Tag, sondern erst nach 1-2 Wochen. Ja, und dann geht es schon um den nächsten Termin, würde man dann so als Abschlusskontrolle sehen, nach 4-5 Wochen, wenn die Refraktion stabil ist. Dann kann man an Brillenanpassung gehen.
Zu den Tropfen noch mal ganz kurz. Wir sind ja mittlerweile auch mutig geworden und geben eigentlich nur noch Cortison-Tropfen. Haben ja vorher auch immer kombiniert getropft. Aber ich glaube, Studien haben ja jetzt schon auch gezeigt, dass man einfach eigentlich auch nur 5-mal täglich Cortison bei einer unkomplizierten Katarakt, die jetzt nicht
irgendwas kombiniert war. Ja, es gibt keine Evidenz für Antibiotische. Es ist nur so, also wir haben früher immer so getropft mit Cortison. Dann kam irgendwann die Industrie mit kombinierten Tropfen um die Ecke. Und dann haben wir uns über 20 Jahre alle so dran gewöhnt, dass wir jetzt sagen, oh, lieber nicht, weil das könnte ja doch. Jetzt ist es nicht kompliziert, weil man hat eine Katarakt-OP an einem Auge, zweite Katarakt-OP am zweiten Auge im Leben. Und da wird man keine Resistenzen mitzüchten in der Zeit. Aber tatsächlich muss man beim kritischen Umgang mit Antibiotika fragen, ist es wirklich sinnvoll? Die Evidenz ist eindeutig die Joddesinfektion vorher, da kommen die Keime rein. Und nicht danach. Danach könnte es theoretisch auch noch in den ersten 2-3 Tagen nach Operation sein, dass es über Reflux von der Bindehautflüssigkeit ins Auge zu einer Infektion kommt. Dazu müssen Sie aber eigentlich einen nicht ganz dichten Tunnel haben. Und bei Patienten, wo Sie bei der OP schon sehen, ist der dicht oder Sie können nicht richtig abdichten, da kann man das ja dann sagen, bei denen gebe ich es. Aber ansonsten könnte man nur auf Steroide gehen.
Genau, dann sollen die das ja so 5-mal täglich tropfen eigentlich.
Die erste Woche so 5-mal, ist ja so Pi mal Daumen, dann alle Woche ein weniger. Wobei man dann, wenn man mit einem kombinierten tropft, ein Problem hat. Weil Lege Artis würde man Antibiotikum eine Woche tropfen, bei voller Dosierung, dann mit dem Antibiotikum aus und mit dem Steroid ausschleichen. Was in der Tat gemacht wird, dass die kombinierten Tropfen ausgeschlichen werden. Damit wird ein Antibiotikum ausgeschlichen, was eigentlich Schwachsinn ist.
Ich würde sagen, dann haben wir eigentlich jetzt alle nochmal einiges besprochen, wiederholt, gelernt. Können das alle mit in die Indikationsstellung nehmen und in den OP? Oder fällt einem von euch beiden oder Ihnen noch was ein
dazu? Ja, bei den Linsen haben wir nicht über asphärische Linsen gesprochen. Das ist auch noch so eine Materialeigenschaft, die durchaus Sinn macht. Also asphärische Linse, wenn ich mal einen grauen Star habe, noch juvenil genug ist, dass sie weit genug wird, dann spielen Refraktionsfehler höherer Ordnung schon eine gewisse Rolle. Und das können die asphärischen Linsen halt schon ganz gut korrigieren. Und da ist nochmal ein Vorteil bei der asphärischen. Kommt aber immer so ein bisschen darauf an, wie weit halt die Pupille ist. Wenn diese eng ist, macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn.
Fällt noch jemand was ein?
Ja, super, ich würde sagen. Dann haben wir das Thema abgeschlossen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns so viel erzählt haben.
Hoffentlich hat es Ihnen auch Spaß gemacht.
Ja, total viel Spaß. Wobei ich mich da nach wie vor nicht so als Experte für Linsen fühle. Vom operativen Schwerpunkt ist es dann aber irgendwann so, weil es also unsere Haupt-OP-Indikation ist,
auch von der Häufigkeit. Auf der Welt, ja.
Und das muss man dann doch relativ oft mit dem Patienten besprechen. Aber tatsächlich ist es so, die wichtigsten Dinge, an die man immer nicht denkt, dass man Patienten sagt, und das haben sie vorher schon gesagt, das Auge bleibt drin bei der OP, weil die Patienten können sich immer nicht vorstellen, wie wir eigentlich
da
operieren.
Da kommt schon mal das erste Durchatmen.
Ja, genau. Und halt solche Dinge erstmal erklären. Da muss man immer denken, okay, der Patient beschäftigt sich einmal im Leben damit und wir uns täglich, und man muss immer versuchen, dabei in der Sprache einfach zu bleiben und dann diese komplexen Dinge, die wir gerade besprochen haben, hat dann doch irgendwie einfach zu besprechen, weil der Patient geht mit so viel Informationen aus so einem Gespräch raus, dass es dann wichtig ist, auf die wichtigsten Punkte einzugehen.
Ja, dann vielen Dank an alle.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.